Text Nummer 22. Bhutesho virudhya udutamaye sarishpi pashtesho sabhoda nishta tato manusya pramatas tatopi kandarva siddha vibhudha nugaye devasurebhyo magavat pradana taksharayo brahma tu tastutesham pavaparasota virincha virya samatparoham vijadeva deva. War die Zeit schon? Unter den beiden manifestierten Energien, spiritueller Natur und tote Materie, stehen Wesen, die Lebenskraft besitzen. Gemüse, Gras, Bäume und Pflanzen, höher als tote Materie, wie Steine, Erde und so weiter. Höher als sich nicht bewegende Pflanzen sind Würmer und Schlangen, die sich bewegen können. Über den Würmern und Schlangen stehen Tiere, die Intelligenz entwickelt haben. Den Tieren überlegen sind die Menschen und höher stehend als die Menschen sind Geister, da sie keinen materiellen Körper besitzen. Über den Geistern stehen die Gandharvas und ihnen überlegen sind die Siddhas. Höher stehend als die Siddhas sind die Kinaras und höher als die Kinaras sind die Asuras. Höher als die Asuras sind die Halbgötter und unter ihnen ist Indra, der König des Himmels, der Höchste. Über Indra befinden sich die unmittelbaren Söhne Brahmas wie König Daksha und unter den Söhnen Brahmas ist Shiva der Höchste. Da Shiva der Sohn Brahmas ist, gilt Brahma als höher stehend, doch Brahma ist mir, der höchsten Persönlichkeit Gottes, untergeordnet. Da ich dem Brahmanas zugeneigt bin, sind die Brahmanas die besten von allen. Erläuterung. In diesem Vers wird den Brahmanas eine Stellung gegeben, die der des höchsten Herrn überlegen ist. Die Idee dahinter ist, dass eine Regierung unter der Führung von Brahmanas arbeiten sollte. Obwohl Rishabhdev seinen ältesten Sohn Bharata als Kaiser der Erde ausersehen hatte, musste dieser den Anweisungen der Brahmanas folgen, um die Welt vollkommen zu regieren. Der Herr wird als Brahmanya Deva verehrt. Er ist den Gottgeweihten und Brahmanas sehr zugeneigt. Dies bezieht sich jedoch nicht auf sogenannte Kasten-Brahmanas, sondern auf qualifizierte Brahmanas. Ein Brahmana sollte mit den 8 Eigenschaften, die in Vers 24 erwähnt werden, ausgerüstet sein. Wie zum Beispiel Sama, Dhamma, Satya und Titiksha. Die Brahmanas sollten immer verehrt werden und der Herrscher sollte unter ihrer Führung seine Pflicht ausüben und die Bürger regieren. Unglücklicherweise wird das Oberhaupt im Zeitalter des Kali nicht von intelligenten Menschen gewählt und es steht auch nicht unter der Führung qualifizierter Brahmanas. Die Folge davon ist ein Chaos. Die allgemeine Masse der Menschen sollte im Krishna-Bewusstsein ausgebildet werden, sodass sie dem demokratischen Vorgang entsprechend einen erstklassigen Gottgeweihten wie Maharaj Bharata wählen kann, der die Regierung leiten soll. Wenn der Kopf des Staates von qualifizierten Brahmanas geführt wird, dann ist alles vollkommen. In diesem Vers wird der Evolutionsvorgang indirekt erwähnt. Die moderne Theorie, dass sich Leben aus Materie entwickelt, wird in diesem Vers bis zu einem gewissen Grad unterstützt. Es wird nämlich gesagt, Bhutesho virudhyaha. Das heißt, die Lebewesen entwickeln sich aus Gemüse, Gras, Pflanzen und Bäumen, die toter Materie überlegen sind. Mit anderen Worten, auch Materie besitzt die Kraft, Lebewesen in der Form von Pflanzen zu manifestieren. In dieser Hinsicht entsteht Leben aus Materie, obwohl Materie auch von Leben kommt. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Aham Savasya Prabhavo Matasarang Pravatate. Ich bin der Ursprung der gesamten spirituellen und materiellen Welt. Alles geht von mir aus. Es gibt 2 Energien, die materielle und spirituelle Energie, und beide kommen ursprünglich von Krishna. Krishna ist das höchste Lebewesen, obwohl vielleicht gesagt werden kann, dass die Lebenskraft in der materiellen Welt von Materie erzeugt wird, muss man doch zugestehen, dass Materie ursprünglich vom höchsten Wesen erschaffen wurde. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Die Schlussfolgerung ist, dass alles, sowohl das Spirituelle als auch das Materielle, vom höchsten Wesen erschaffen wurde. Vom Standpunkt der Evolution her gesehen, wird die Vollkommenheit dann erreicht, wenn das Lebewesen die Ebene eines Brahmana erreicht. Ein Brahmana ist ein Verehrer des höchsten Brahmans, und das höchste Brahman verehrt den Brahmana. Mit anderen Worten ist der Gottgeweihte dem höchsten Herrn untergeordnet, und der Herr ist bestrebt, darauf zu achten, dass sein Geweihter zufrieden ist. Ein Brahmana wird Dvijadeva genannt, und der Herr Dvijadeva, er ist der Herr der Brahmanas. Der Evolutionsvorgang wird im Chaitanya Charitamrita Madhya Kapitel 19 ebenfalls erklärt. Dort wird gesagt, dass es zwei Arten von Lebewesen gibt, sich bewegende und sich nicht bewegende. Unter den sich bewegenden Lebewesen befinden sich die Vögel, Tiere, Wassertiere, Menschen und so weiter. Von diesen sind die Menschen die besten, aber es gibt sie nur in geringer Anzahl. Unter dieser kleinen Anzahl Menschen befinden sich viele niedrige Menschenklassen, wie die Mlechas, Pulindas, Bodas und Sabaras. Der Mensch, der fortgeschritten genug ist, um die vedischen Prinzipien anzunehmen, ist höher stehend. Unter denjenigen, die die vedischen Prinzipien, die als Vanashrandharma bekannt sind, gegenwärtig als das Hindu-System bekannt, anerkennen, gibt es nur wenige, die diesen Prinzipien wirklich folgen. Die meisten, die diese Prinzipien befolgen, führen fruchtbringende oder fromme Tätigkeiten aus, um zu einer höheren Stellung erhoben zu werden. Manushyanam sahasreshu kaschit yatati siddhaye. Unter den vielen, die an fruchtbringenden Tätigkeiten hängen, mag es vielleicht ein Jnani geben, das heißt jemanden, der philosophische Neigung hat und der höher steht als ein Kami. Yatatam abhisiddhanam kaschin mang vetitatvata. Von vielen Jnanis ist vielleicht einer von der materiellen Bindung befreit, und von vielen Millionen befreiter Jnanis wird vielleicht einer ein Geweihter Krishnas. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvasesa Sunyavari Bhaskatya Desacharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Nochmal diese sehr interessante Liste. Unter den beiden manifestierten Energien, spirituelle Natur und tote Materie, stehen Wesen, die Lebenskraft besitzen, Gemüse, Gras, Bäume und Pflanzen, höher als tote Materie, Steine, Erde und so weiter. Höher als sich nicht bewegende Pflanzen sind Würmer und Schlangen, die sich bewegen können. Über den Würmern und Schlangen stehen Tiere, die Intelligenz entwickelt haben. Den Tieren überlegen sind die Menschen, und höher stehend als die Menschen sind Geister, da sie keinen materiellen Körper besitzen. Das heißt, sie können sich freier bewegen als Menschen mit Fleisch und Blut. Über den Geistern stehen die Gandharvas. Die Geister haben nämlich noch einen Ruch an sich. Sie sind in einer sehr gefallenen Situation. Meistens werden sie durch ihre Anhaftung an die Welt der Menschen gebunden, denen sie nachsetzen. Also über den Geistern stehen die Gandharvas, und überlegen sind die Siddhas. Gandharvas sind ungefähr das, was wir in der christlichen Mythologie als Engel verstehen, Wesen mit Flügeln, die in der Luft herumliegen können. Ihnen überlegen sind die Siddhas, das sind solche, die mystische Vollkommenheiten besitzen, meistens 8 an der Zahl. Höher stehend als die Siddhas sind die Kinaras, Garuda, ist ein geboren als Kinara. Garuda ist der gefiederte Träger Vishnus. Und höher als die Kinaras sind die Asuras. Wie wir hören aus den vedischen Schriften, sind diese Asuras unglaublich machtvoll so machtvoll, dass sie selbst niedrigeren Halbgöttern überlegen sind. Ravana beispielsweise, der Beste unter den Asuras, konnte so wunderbar vedische Yajnas ausführen, dass sich Agni und Sati verpflichtet fühlten, dort zu erscheinen, weil seine Opfer so exakt waren. Höher als die Asuras sind die Halbgötter und unter ihnen ist Indra, der König des Himmels, der Höchste. Über Indra befinden sich die unmittelbaren Söhne Brahmas, wie König Daksha, und unter den Söhnen Brahmas ist Shiva der Höchste. Da Shiva der Sohn Brahmas ist, gilt Brahma als höher stehend. Doch Brahma ist mir, der höchsten Persönlichkeit Gottes, untergeordnet. Da ich den Brahmanas zugeneigt bin, sind die Brahmanas die besten von allen. Mit diesem letzten Satz tut Maharaj Rishabdev die Eigenschaft der Zuneigung geben. Wenn man Zuneigung entwickelt hat, was?
Sorry, ich wurde gebeten, eine jüdische Übersetzung zu machen. Soll ich das machen oder stören das zu
sehen? Ah, for you. And for him. And who?
Hank.
Hank, oh, Hank. Yes, so why don't you go in that room?
Yeah.
With the translators. Can you just open the door and speak in the direction of the... So, wenn jemandem zugeneigt ist, fällt er automatisch unter der Person, zu der er Zuneigung empfindet, weil er bemüht ist, irgendwie dieser Person zu gefallen. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein, wenn man seinem Herz schenkt. Derjenige, der es bekommt, hat es in der Hand. So, ein anderer wichtiger Punkt, den Prabhupada in der Erläuterung macht, ist, dass er von dem Evolutionsvorgang spricht. Ich darf das noch einmal vorlesen, weil mancher sich bestimmt hier gefragt hat, wie dies genau zu verstehen ist. Die moderne Theorie, dass sich Leben aus Materie entwickle, wird in diesem Vers bis zu einem gewissen Ausmaß unterstützt. Es wird nämlich gesagt, Bhuteshu Virudhya. Das heißt, die Lebewesen entwickeln sich aus Gemüse, Gras, Pflanzen und Bäumen, die toter Materie überlegen sind. Mit anderen Worten, auch Materie besitzt die Kraft, Lebewesen in der Form von Pflanzen zu manifestieren. Hier ist ein, macht Prabhupada einen interessanten Punkt, der scheinbar dem zu widersprechen widerspricht, was wir gelernt haben, dass Materie nicht Leben erzeugen kann. Aber diesen Punkt macht Prabhupada auch nicht. Prabhupada spricht davon, dass Materie Lebensformen, in denen die Seele gegenwärtig sein kann, machen kann. Die Lebensform, in der das Lebewesen erscheint, ist sozusagen der Behältnis oder das Behältnis für die Lebenskraft. Lebewesen erscheinen in dieser Welt auf vierfache Weise. Sie erscheinen sozusagen durch vier Medien hindurch. Einmal durch den Samen und die Eisekretion von Vater und Mutter. Dann aus Eiern, wie die Vögel und Ameisen. Dann aus Samen, wie die Pflanzen, und schließlich aus Schweiß, wie die Bazillen und andere, ja, unhygienisches, nicht Bakterien. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass die Samen oder die Kombination von Samen und Ei oder der Schweiß oder noch etwas anderes, diese vierte Möglichkeit, der Ursprung von Leben ist. Es ist lediglich so, dass Leben bewiesen durch diese Materie hindurch erscheint, die dann die Lebensform bildet für sie. Unsere materialistische Wissenschaft ist, befindet sich in, einem unglaublichen Dilemma. Sie hat alles studiert außer Bewusstsein und das Selbst. Nach der materiellen Wissenschaft können wir alle Wirklichkeit letztendlich zurückführen auf Atome und Moleküle. Doch Atome und Moleküle haben nicht Bewusstsein. Es ist nicht so, dass das H2O-Molekül sagt, also jetzt will ich mich mit dem Natrium-Molekül verabreden. Ich habe ein kleines Treffen um 12 Uhr und dann forme ich eine Säure. Dann spielen wir das Säurespiel. Es ist nicht so, dass hier ein bewusster Vorgang ist, wie wir es bei Lebewesen sehen. Nein, die unzähligen Permutationen, also Umwandlungen in der materiellen Energie, haben nichts mit Persönlichkeit zu tun. Sie sind letztendlich Ergebnisse der Naturgesetze. Die moderne Wissenschaft ist zwar in der Lage, Materie in ihre kleinsten Bestandteile zu zerbröckeln, auf der Suche nach dem Kern, nach der Ursache, aber geht in diesem Versuch völlig vorbei an sich selber, dem Selbst, dem Bewusstsein. Versteht ihr das? Die sind auf einem Gleis, was wegführt von ihnen und ihren Belangen. So, somit ist unsere moderne Wissenschaft und auch die Zeit, die sich nach den wissenschaftlichen Errungenschaften orientiert, gekennzeichnet von desperatem, unpersönlichen Denken, wo man lediglich wo man lediglich Materie und ihre unendlichen Verbindungen betrachtet, aber dabei die Seele völlig verliert. Sie ist aus den Händen geschlüpft, zwischen den Fingern hindurch, in einen Bereich des Vagen, des Nicht-Erkannten, des Vergessenen. Und so kann man unsere heutige Zivilisation tatsächlich gut bezeichnen als eine Ansammlung von verlorenen Seelen, die sich fälschlich auf der materiellen Ebene bemühen um Zufriedenheit, ein Bereich, der völlig jenseits von ihnen selber und ihren eigenen Interessen steht. Ein interessanter Punkt, finde ich, den man betrachten kann. Ich möchte die nächsten Tage eine Vorlesung halten über Sexualität, ein bisschen die heilige Kuh des Materialismus anknabbern. Und da werden wir diesen Punkt noch kurz einmal aufleben lassen. So, ein anderer Punkt, den ich heute Morgen machen möchte, ich möchte eine verhältnismäßig kurze Vorlesung geben mit einfachen Punkten zum Nachdenken, ist ein wichtiges Prinzip des Krishna-Bewusstseins, dass, wenn es von uns verstanden wird, uns verhelfen kann zu einer besseren Ausführung unseres hingebungsvollen Dienstes. Kannst du mir dieses kleine bibelähnliche Büchlein mal geben? Danke. In der verschiedenen Vaishnava-Schriften wird dieses wichtige Prinzip mehrere Male erwähnt. Es ist ein Prinzip, was auch ihr mehrere Male noch hören werdet in eurem Krishna-bewussten Leben, bis ihr es endlich verstanden habt und euch danach richtet und somit die höchste Ebene eures menschlichen Daseins erlangen könnt. Es ist, dass man den Geist zu seinem Freund machen muss. Schon mal gehört, glaube ich, das Prinzip. Ich darf heute einfach relevante Verse zu diesem Thema präsentieren, zu der immer begierig auf spirituellen Fortschritt stehenden Publikum hier. Man muss sich mit Hilfe seines Geistes befreien und nicht degradieren. Der Geist ist der Freund der bedingten Seele, aber auch sein Feind. Von wo auch immer der Geist aufgrund seiner flackernden und unstetigen Natur hingeht, man muss ihn mit Sicherheit zurückziehen und ihn unter die Kontrolle des Selbstes bringen. Der Geist ist ruhelos, turbulent, störrisch und sehr stark. O Krishna, und ihn zu überwinden erscheint mir schwieriger, als den Wind zu kontrollieren. O Macht, mächtiger, jetzt sagt Krishna als Antwort. Ich möchte noch einen Vers aus der Amrita Bindu Upanishad euch mitteilen. Für den Menschen ist der Geist die Ursache von Fesselung und auch die Ursache für Befreiung. Der Geist, der in Sinnesobjekte absorbiert ist, ist die Ursache für Fesselung, und der Geist, der losgelöst ist von Sinnenobjekten, ist die Ursache der Befreiung. Deswegen ist der Geist, der immer im Krishna-Bewusstsein beschäftigt ist, die Ursache für die höchste Befreiung. Den Geist zu kontrollieren ist schwierig, sagt Krishna. Schwieriger als den wütenden Sturm Einhalt zu gebieten. Doch es ist möglich, wenn man sich übt in der Geisteskontrolle und Loslösung vom materiellen Leben praktiziert. Und das sind die beiden Dinge, die uns Krishna rät. An einer anderen Stelle in der Bhagavad Gita sagt er, wenn man also versteht, dass man transzendental ist zu dem materiellen Körper und zu den Sinnen, also wenn man versteht, dass man spirituelle Seele ist und eben nicht ein paar Beeps von Elektronen und Protonen, die herumwandeln in atomarischer Geschwindigkeit, sondern also versteht, dass man transzendental dazu ist, muss man ein wenig Intelligenz entwickeln, spirituelle Intelligenz und Kraft dieser spirituellen Intelligenz, den größten Feind des bedingten Lebewesens angreifen, nämlich die der irrationalen Wünsche, die aus den Sinn, den Geist und die Intelligenz infizieren und ihn somit und uns somit zu einem Sklaven machen. Ein Gottgeweihter hat das einmal so ausgedrückt: O Krishna, schon seit unvordenklicher Zeit diene ich undankbaren Meistern, nämlich den Geist und den Sinn, die ständig nach Zufriedenheit streben, die aber niemals zufriedengestellt werden können. Man sollte das mit großer Überlegung betrachten. Bin ich der Geist und die Sinne oder bin ich etwas anderes? Wenn wir festgestellt haben, dass der Geist und der Sinne lediglich Funktionen sind, die ich benutzen kann, um meine Ziele zu erlangen, die ich aber auch kontrollieren kann, wenn man das mit Überlegung verstanden hat, sollte man nicht mehr unter der Herrschaft oder dem Diktat dieser Funktion bestehen. Ist genauso wie Essen. Essen ist wichtig, aber wir sollten nicht Sklaven von Essen, des Essens werden. Ist eine Funktion, die ich tue, um mich in dieser Welt irgendwie bewegen zu können. Wenn ich nach 3 Tagen immer noch nichts gekriegt habe, dann wird es ein bisschen schwierig für mich. Zunächst einmal mental werde ich ein bisschen gestört sein und erst nach einer Woche setzen ernsthafte physische Schwierigkeiten ein. Wir sollten diese Funktion ausführen, aber nicht leben, um zu essen. Wir sollten essen, um zu leben. Nicht? So ist es mit dem Geist und den Sinn. Sie sind Funktionen, in denen sich bestimmte Bedürfnisse regen, die wir erfüllen müssen in dieser materiellen Welt. Wir sollten aber nicht leben, um den Geist zu befriedigen und um die Sinne zu befriedigen, sondern der Geist und die Sinne sollten uns helfen, unsere Ziele in dieser Welt, die Ziele der Selbstverwirklichung zu erlangen. Ich glaube, das ist so einfach klar und plastisch, da können wir sofort weitergehen. Das haben wir alle schon lange verwirklicht, diesen Punkt. Ja. So, Ich möchte jetzt kurz auf einen kleinen Kerl hinweisen, der uns unser Leben schwierig machen kann, nämlich den Geist und wie das funktioniert. Der Geist zwingt das Lebewesen in der materiellen Welt, durch verschiedene Lebensformen zu wandern. Erinnert euch, wir sprachen über die unterschiedlichen Lebensformen. Und so erfährt das Lebewesen in verschiedenen Formen, als Mensch oder Halbgott, als dicke oder magere Person und so fort, weltliche Verhältnisse. Große Gelehrte sagen, dass körperliche Erscheinung, Gefangenschaft und Befreiung vom Geist verursacht werden. Es gibt eine Wissenschaft, die man als Physiognomie bezeichnet. Diese Wissenschaft wurde insbesondere im Mittelalter gelehrt. Ich habe sie auch gelehrt, aus irgendeinem komischen Grunde. Vielleicht nicht als Wissenschaft, aber als Interessengebiet. Nach dieser Wissenschaft kann man anhand der Gesichtszüge und der herausfinden, was für ein Gemüt dieser Mensch hat. Zum Beispiel anhand der Nasenform ist es sehr leicht festzustellen, ob jemand egoistisch ist oder auch an andere denkt. Sehr einfach. Oder anhand der Lippen, wie sie gezogen sind, ist es sehr einfach festzustellen, wie lustvoll jemand ist. Man kann anhand des Körpers tatsächlich auf den Geist schließen. Sanketan Devotees beherrschen irgendwie fast als eine Art mystische Kraft die Kunst zu einem gewissen Grade, ohne das jetzt systematisch gelernt zu haben. Die können zum Beispiel, Sanketan Devotees können anhand des Körpers sagen, wer sie sind. Wo es ganz einfach ist, wenn ihr es ganz einfach machen wollt, anhand des Äußeren auf jemanden Bewusstseinszustand zu schließen, ist es bei den Mormonen. Die sieht man von einem Kilometer. Ist es nicht so? Kann man sofort sagen, wenn man so einen sieht. Kennen Sie das Buch Mormon? Kann man ihn sofort so begrüßen und ihn erfreuen. Wisst ihr das? Nein? Mormon, die Sanketan, die wohl wissen das. Die haben so einen Linksscheitel und sehen so amerikanisch mormonisch aus. Ne? Das ist so eine Bekreuzung. Das kann man meistens herausfinden. Auch uns kriegt man meistens raus, weil wir haben so eine intensive Gemütsstimmung als Hare Krishnas, dass die Menschen sofort wissen, auch wenn wir in Verkleidung sind, also weltlichen Kostüm, dann woran sie sind. Ne? Man muss schon sehr sich verstellen, um nicht identifiziert zu werden. So. Das Äußere ist also, und das wird hier in diesem Vers gesagt, also alles ist im Bhagavatam, dass das die Ursache ist vom Geist. Große Gelehrte sagen, dass körperliche Erscheinung, wenn jemand erscheint, seine Physiognomie praktisch durch den Geist verursacht werden. Ihr könnt also hier dann sehen, wie eure Geisteseinstellung euch in diesen Körper gebracht haben, der entweder schwerfällig ist, äußerst fidel, vital oder kränklich und dergleichen und so fort. Das ist alles eine Reaktion auf die Geisteshaltung. Man muss also den Geist kontrollieren. Wenn der Geist des Lebewesens völlig von der Sinnenbefriedigung der materiellen Welt in Anspruch genommen wird, verursacht er das bedingte Leben und das Leiden innerhalb der materiellen Gegebenheiten. Gibt der Geist jedoch seine Anhaftung an materiellen Genuss auf, wird er zur Ursache der Befreiung. Wenn die Flamme in einer Lampe den Docht nicht richtig verbrennt, wird die Lampe geschwärzt. Aber wenn sie mit Ghee gefüllt ist und richtig brennt, gibt sie ein helles Licht. Wenn in ähnlicher Weise der Geist in materielle Sinnenbefriedigung vertieft ist, verursacht er Leiden. Und wenn er von materieller Sinnenbefriedigung losgelöst ist, bringt er die ursprüngliche Helligkeit des Krishna-Bewusstseins hervor. Mahadev, darf ich dich an dieser Stelle bitten, in dem Schreibtisch in deinem Zimmer in der obersten Schublade die Fotos zu bringen. Da sind so Fotos. Ich möchte euch ein Beispiel geben für das, was hier gesagt wird, weil es manchen Devotees schwerfällt, so strikt nach der Philosophie zu denken. Tomasz Jetzt wird es interessant. Es ist so, dass ein Geist, der völlig in die Sinnbefriedigung vertieft ist, die Leiden des bedingten Lebewesens verursacht. Dieser Geist wird uns führen zu leidvollen Situationen innerhalb jetzt, genau das, innerhalb der materiellen Natur. Der Materialisten kann man das ansehen, wenn man in ihr Gesicht bzw. in ihre Augen schaut, sieht man meistens ihr Bewusstsein, was durch ihre Gedanken ja entweder getrübt oder erhellt ist. Und jemand, der sich in dieser Wissenschaft auskennt, sieht sehr genau, was in ihnen vorgeht. Besonders einfach ist es da bei Kindern zu sehen, die sich noch nicht so verstellen können. Ich möchte euch jetzt mal ein Bild vom Beamer zeigen, was mir sehr aufgefallen ist gestern. Ihr wisst, wenn Beamers Geist ein bisschen vertrübt ist und er so ein bisschen störrisch ist und seine schlechten 5 Minuten hat, dann sieht man es ihm im Gesicht aus. Dann sieht er aus wie ein deutscher Knorrast. Nicht? So ein knorriger Deutscher, so ein verbissener Manager-Typ. Aber wenn er im Krishna-Bewusstsein erleuchtet ist, wie hier auf diesem Bild, wo er in Dhoti am Tempeltanz teilnimmt, dann schaut er ganz anders. Geht mal durch dieses Bild hindurch. Er berührt, greift nicht auf die Glanzseite, weil es denn zerstört wird. Du kennst es bestimmt schon. Ne? Du kennst bestimmt diese Momente, wo Bhima so strahlt. Ne? Wo er richtig rauskommt, genau. Wo die Seele so richtig rauskommt. Die Kinder können sich nicht so verstellen. Da sieht man das, was ich jetzt sagen, illustrieren möchte, sehr, sehr deutlich. Wenn der Geist richtig platziert ist, dann ist er sehr hell. Dann kommt sehr viel Lebenskraft aus den Augen hindurch. Das Bewusstsein kommt klar hervor. Wenn der Geist aber getrübt ist durch materielle Gedanken, dann ist er bedeckt. Es ist ungefähr so, ich könnte euch ein gutes Beispiel geben. Warum sollte ich ein Beispiel geben? Das ist ja alles im Bhagavatam drin. Wenn ein Docht nicht richtig platziert ist, man erkennt das bei Kerosinlampen, dann tut er das Glas total schmutzig machen. Es ist verqualmt und das Leuchten der Flamme kommt überhaupt nicht mehr durch. So ist es, wenn der Geist sich mit Gedanken an Sinnbefriedigung beschäftigt und von diesen Sachen zerrt. Also zehrt, im Sinne von zehrt. Der Geist ist sofort schwarz und das sieht man auch bei Gottgeweihten, wenn die so ein bisschen im Maya sind, man kennt sie ja, wenn sie nicht im Maya sind meistens, dann ist der Geist sofort transparent, dann sind die sofort schwarz und man kann sie nicht so wiedererkennen. Wie siehst du denn aus, möchte man am liebsten fragen. Ja, nicht? Das ist so beschlagen und belegt. Nicht? So, fällt euch das auf? Habt ihr das Bild alle gesehen von dem kleinen Beamer? Noch nicht. Jetzt ist es da hinten. Yes. Die Mutti ist ja natürlich total gespannt, was das jetzt werden wird. Diesmal am ersten, vielleicht Harry Wallerwall, dass sie ihre von der Spannung gelöst ist. Nicht? Du kennst doch Beamer so, nicht? Wenn der so rauskommt, dann da geht so viel Lebenskraft und so viel Weisheit aus ihm hervor. Aber manchmal ist er auch richtig knarrig und knorrig und kann sich kaum bewegen vor. Nee. Bei Kindern sieht man das sofort, von einer Sekunde auf die. Hier war eben auch so eine Situation vorhin, nicht? Da war ein bisschen mit Maya und da musste der Papi erstmal zu ihm predigen, also es läuft jetzt nicht so, ne Max, es kehrt dann. Jetzt musst du hier ein bisschen dich läutern. Und dann war er gleich darauf, kam er wieder gut raus, nicht? Ja, ja. Yes, so ist das. Bei Kindern geht das sehr schnell. Bei Erwachsenen, die versuchen, sich aus Angst, sich nicht preisgeben zu müssen in der materiellen Welt, so ein bisschen zu verstellen. Aber ein erfahrener Gottgeweihter kann auch sehen, wenn der Geist der Erwachsenen nicht richtig brennt und wenn er beschlagen ist. Das sieht er mit einem Blick, besonders der spirituelle Meister, der kriegt von Krishna eine Shakti, und der sieht es mit einem Blick, wo seine Schüler dran sind. Wie richtig oder falsch ist der Geist platziert? Das war sehr, sehr erstaunlich, wie, also besonders, also Srila Prabhupada hat das immer in Bezug zu seinen Schülern getan. Er hat ihn, er wusste genau, was er seinen Schülern sagen müsse, um sie zu inspirieren. Es war mystisch für uns, wie er das zum Teil über Entfernungen sogar hat rausgekriegt. So. Nun möchte ich euch kurz sagen, wie es passiert, dass der Geist der bedingten Seele immer wieder so beeindruckt oder so falsch situiert ist, sodass wir immer wieder auch in unserem Leben als Krishna-bewusste Person erfahren, dass wir wieder ein bisschen bedeckt werden, ein bisschen verrußt sind. Das wird hier in diesem Vers ausgedrückt. Die äußere Energie erzeugt im Geist der individuellen Seele, die des Krishna-Bewusstseins beraubt ist, viele Vorstellungen und Handlungen. Diese existieren schon seit unvordenklichen Zeiten. Manchmal existieren sie im wachen Zustand oder im Zustand des Traumes oder während des Tiefschlafes, Bewusstlosigkeit, oder in Trance, da verschwinden sie. Nein, aber während des Tiefschlafes oder in Trance verschwinden diese unterschiedlichen Vorstellungen und Handlungen im Geist. Ein Mensch, der während des Lebens befreit ist, vermag all diese Dinge klar zu sehen. So, Prabhupada hat hier zu eine sehr nice Erleuchtung und sehr nice erleuchtet. Der Geist der bedingten Seele wird ständig durch Handlung und Vorstellung in Erregung gesetzt, die eben durch den Kontakt mit der materiellen Welt, durch Klang, Berührung, Form, Geschmack und Geruch in den Geist kommen. Und auch Ausscheidung und Geschlechtsverkehr. So kommen mit diesen Dingen beschäftigt sich der Geist in der materiellen Welt. Form, Klang, Berührung und so weiter. Diese verschiedenen Funktionen werden, spalten sich auf in Millionen und Milliarden von Funktionen. Versteht ihr? Der Geist beschäftigt sich mit 11 Sinneseindrücken. Es gibt 5 wissenserwerbende Sinne, wie ihr wisst, und 5 Arbeitssinne. Und der Geist beschäftigt sich ständig, und natürlich mit sich selber, das ist der 11., beschäftigt sich der Geist ständig. Das sind die 11 Tätigkeitsfelder. Jetzt zum Beispiel beschäftigen wir uns mit, in unserem Geist mit etwas, was wir hören. Themen, die wir versuchen zu verstehen und so weiter. Wir werden uns ein wenig später im Tätigkeitsfeld des Geschmackes beschäftigen, weil wir vielleicht Prasadam von Mahadev angeboten bekommen. Nicht? Wir werden uns vielleicht beschäftigen mit Geschlechtsverkehr, weil es Sommerzeit ist und man sich daran immer erinnert, in der Sommerzeit, da die Materialisten so viel Wert jetzt darauf legen. Es ist irgendwie so eine Atmosphäre, wo die ganz begeistert wieder diesem Thema nachgehen. Nicht? So gibt es 11 Tätigkeitsfelder, in denen der Geist aktiv wird. Von diesen Tätigkeitsfeldern aber gibt es Erweiterungen von Millionen und Milliarden von von Gedanken, die sich aus diesen 11 Dingen ergeben. Die materiellen Elemente, die Natur als ursprüngliche Ursache, die Kultur, das Schicksal und der Zeitfaktor sind alles materielle Ursachen. Wenn die 11 Funktionen durch diese materiellen Ursachen angeregt werden, wandeln sie sich in Hunderte, dann Tausende und dann in Millionen von Funktionen. Wenn jemand beispielsweise sagt, ich denke, das ist so, und einen Anspruch auf Originalität erhebt, können wir als Gottgeweihte verstehen, jeder Gedanke, der in der materiellen Welt überhaupt möglich ist, ist nur eine Neubildung aus den 11 Funktionen, die in Kontakt kommen mit der Kultur zum Beispiel. Wollen wir jetzt mal sagen, jemand isst gerne. Ja? In Deutschland gibt es eine bestimmte Esskultur, man isst mit der rechten Hand, glaube ich, wenn nicht mit der linken. Ich bin ja mit meiner Linke. Mit beiden. Ach so, mit der linken isst man. Ach so.
isst man rechts mit dem Messer, ja. Dann isst man links mit dem Gabel und rechts schneidet man.
Rechts schneidet man. Spargel. So, das ist eine bestimmte Esskultur. Das tut bestimmte. Man darf zum Beispiel nicht rülpsen bei Tisch. Stimmt das? Darf man nicht. In Japan muss man rülpsen. Wenn man das nicht tut, dann gilt man als völlig unkultiviert. Ich finde es eigentlich auch ganz, ist ein Zeichen von Wertschätzung, finde ich. Ne? Luther, in der Mittelalter auch. Luther sagte, warum rülpset und forzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmeckt? So, es gibt bestimmte Kulturen, die relativ sind, und innerhalb dieses Kulturkreises dann ergeben sich natürlich zum Beispiel in der Esskultur bestimmte Gedanken über das Thema. Ich habe einmal in Indien gegessen mit zwei sehr honorablen Deutschen, dem Leiter der Versicherung, der deutschen Versicherung habe ich gegessen da, in einem Panda-Zelt. Und das waren Inder, und uns herum saßen Leute so. Ich hatte irgendwie zwei Stühle organisiert für ihn und seine Frau, setzte mich auch zum Honorable auf den Stuhl, und die Devotees konnten das überhaupt nicht verstehen, die indischen Devotees, warum ich plötzlich auf dem Stuhl saß, also ich war preaching. Ja. Und dann saßen so die Inder, und plötzlich rülpste ein Inder ganz laut und ekstatisch auf. Es schmeckte ihm so gut. Nicht? Also es ist richtig, es war ein Zeichen seiner Wertschätzung, und alle freuten sich und nickten, Acha, nickten zu ihm, schön, dass es dir schmeckt. Nicht? Und die Deutschen, die da waren, die waren völlig vor. Also die waren so. Und es war leider so, ich hatte mir vorher Gedanken gemacht über dieses Thema, also kulturelle Relativität und deren Reaktion. Und irgendwie war ich total müde. Und ich musste also jetzt, das war wirklich total unangenehm, die Situation. Ich sah also, wie die Situation vor mir explodierte, plötzlich, ohne meine Kontrolle, obwohl ich es gerne hätte verhindert. Und ich dachte, weil ich darüber gerade gelesen hatte und gedacht hatte, war ich sehr erstaunt. Und ich musste also unglaublich, ich musste schallend auflachen. Also zu gut, so in dem Stil, nicht? Und dann erst merkte ich, dass die Leute jetzt auch dachten, ich stehe auf der Seite des Rülpsers. Und die haben das total schief mitgekriegt, und es war sehr unangenehm. Aber ich wollte jetzt also nur bitte, jetzt habe ich ein sehr extremes Beispiel gegeben. Lasst nicht dieses Beispiel, dieses philosophische Thema, was an und für sich sehr hochstehend ist, überschatten. Was wir ausdrücken möchten hiermit ist, dass sich die Gedanken und Einstellungen und unsere Wertvorstellungen, die wir haben, alle ergeben aus einer Kombination von verschiedenen materiellen Komponenten. Wir können also nicht sagen, wir sind sehr kreativ, wir sind sehr originell, wir sind sehr original, die Kultur ist etwas Besonderes. Es geht, wie Prabhupada uns einmal sagte, in unserer westlichen Kultur nur um Essen, Schlafen, Verteidigen und Sexualität. Was hiermit gemeint ist, ist, dass alles, wozu der Mensch gedanklich fähig ist, aus diesen Tätigkeitsfeldern der Sinne entspringt, die in Kontakt mit Kultur, mit Zeit und mit Schicksal und so weiter unterschiedliche Vorstellungen aufbringen. Jetzt möchte ich das einmal ganz anders ausdrücken für den Devotee-Geist, der vielleicht philosophisch hiermit nicht so viel anfangen kann. Wir können uns selber nicht so ernst nehmen in dem, was wir denken. Denn unsere Gedanken haben materielle Ursachen, solange sie nicht im Krishna-Bewusstsein verankert sind. Wir sollten deswegen es lernen, durch spirituelle Intelligenz den Geist zu beherrschen, um nicht durch den Geist beherrscht zu werden. Wer dieses nachlesen möchte, also ich finde, es ist so ein einzigartiges Thema, was also wirklich der Aufmerksamkeit verdient. Ich möchte euch sehr gerne ich möchte euch bitte in eurer Lesezeit aufmerksam machen auf das. Es ist im 5. Kanto zu finden, Kapitel 11. Kapitel 11 hat 17 Verse. Und jedes einzelne dieser Verse ist eine deutliche Analyse unseres materiellen Geistes. Und wenn man durch die 17 Verse durchgegangen ist, ist man sehr, sehr erleichtert und sehr, sehr zufrieden, weil man zum ersten Mal unterscheiden gelernt hat zwischen der mentalen Ebene und der spirituellen Ebene. Es wird da so, so intensiv beschrieben. Ich möchte euch den letzten Vers vorlesen von der das nochmal zusammenfasst, was wir eben behandelt haben, um dann in einen anderen Bereich zu gehen. Der unbeherrschte Geist ist der größte Feind des Lebewesens. Wenn man nicht auf ihn Acht gibt und wenn man ihm die Möglichkeit bietet, wird er immer mächtiger werden und schließlich siegreich sein. Obwohl er nicht wirklich ist, ist er doch sehr stark. Er bedeckt die wesensgemäße Stellung der Seele. O König! O Berliner Devoti! Bitte versuche, den Geist mit der Waffe des Dienstes zu den Lotusfüßen des spirituellen Meisters und der höchsten Persönlichkeit Gottes zu besiegen. Versuche es mit großer Sorgfalt. Sadhu Shabdan. Sadhu, gib Acht. Das sind die Möglichkeiten, die uns gegeben werden. Der Geist muss bezwungen werden, denn wir wollen nicht dem Diktat einer fremden Person, die aus der materiellen Energie gekommen ist, wie ein kleiner Teufel aus der Box. Ich glaube, Sita hatte so ein Spiel, wo man so aufpackt und wupp, kommt plötzlich was raus. Ne? So ist der Geist praktisch gekommen aus der materiellen Energie. Nicht? Und manifestiert sich immer wieder neu kostümiert, damit wir ihn nicht erkennen als den gleichen, ganz gewöhnlichen Mittelklasse Person. Wir sollten lernen, den Geist während der Lebzeiten zu kontrollieren. Möglichst sollten wir heute schon anfangen damit. Dann gibt es kein Ausmaß dafür, wie stark ein Gottgeweihter sein kann. Ich möchte euch abschließend zu diesem Kapitel eine Geschichte erzählen, die Herr Keuner in Bert Brechts Maßnahmen gegen die Gewalt erzählt hat.